Lieutenant Gortok duckte sich neben den Eingang des Tunnels und wartete auf den menschlichen Piloten namens Quinn. Der Nalori-Killer Zed Nilrik hatte Gortoks Kameraden von der IKS Royak geholfen, die menschliche Frau zu fangen, die sich bis zu Quinns Rückkehr um dessen Schiff kümmern sollte. Er hatte Gortok versichert, dass der Tunnel der einzige Zugang zum Versteck der Aufständischen war, das im Inneren eines ausgebrannten Gebäudes lag. Da sich Gortok ungern allein auf das Wort des Killers verließ, hatte er zwei seiner Männer angewiesen, auf den Laufstegen, die die Wände über dem ramponierten Schiff entlang liefen, ebenfalls zu patrouillieren. Außerdem hatte er einen weiteren Soldaten im Inneren des Raumschiffes postiert, nur für den Fall, dass Quinn versuchen sollte, seine Systeme per Fernsteuerung zu aktivieren und sie gegen Gortok und seine Männer einzusetzen. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme hatten sie eine Sprengfalle im Impulsantrieb des Schiffes platziert und ein Zielflugfunkfeuer hinter einem Schott in der Frachtbucht versteckt. Jetzt mussten sie nur noch darauf warten, dass der menschliche Pilot zurückkehrte. Commander McClars Befehle waren eindeutig gewesen, den Mann lebend fangen und ihn dazu zwingen, die Sicherheitssysteme auf seinem Schiff zu deaktivieren. Glücklicherweise bedeutete lebend nicht unbedingt unverletzt. Gortok hoffte inständig darauf, dass sich der Mensch zur Wehr setzen würde.
»Atme langsam«, erinnerte er sich. »Sei vollkommen still, während du auf deine Beute wartest.«
Er verbesserte den Griff auf sein Dektach. Die flache Seite der Klinge des Zeremoniendolches fühlte sich auf seinem nackten Unterarm kühl an. Obwohl die Nachtluft außerhalb des hohen Gebäudes bei Sonnenuntergang begonnen hatte, sich abzukühlen, strahlten die Ziegelsteine und der Mörtel um das Schiff des Menschen die Hitze aus, die sie den ganzen Tag lang absorbiert hatten. Gortok schnüffelte, und ihm stieg ein leichter Hauch des Menschen in die Nase. Er war in der Nähe, aber im Tunnel war immer noch kein Geräusch oder eine Bewegung auszumachen. Er sah nach oben, um seine Wachen nach Meldungen zu fragen, doch auf den Laufstegen sah er niemanden. Und er nahm einen weiteren Geruch in der Luft wahr, den frischen Blutes.
Klingonischen Blutes.
Er aktivierte seinen Handgelenkskommunikator, hob ihn nah an sein Gesicht und sagte mit leiser Stimme,
»Hök, Kmchok, hier spricht Gortok, Bericht!«
Sekunden verstrichen ohne Antwort der beiden Männer, die das Dach und die Mauern überwachen sollten. Gortok spürte, wie sich sein Puls beschleunigte.
»Vielleicht ist dieser Mensch doch ein würdiger Gegner.«
Sein Blick raste von einem Schatten zum nächsten und suchte nach irgendeinem Hinweis auf die Position des Menschen. Die Kommeinheit fast an seine Lippen gepresst, sagte er.
»Gortok an Marax, antworten!«
Vom Soldaten im Inneren des Schiffes kam keine Antwort. Gortok schaltete seinen Kommunikator ab und schlich vom Tunneleingang weg. Irgendwie hatte der Mensch einen anderen Weg hineingefunden. Er bewegte sich nah an der Wand und umrundete das Schiff. Weder im Cockpit noch im Hauptbereich war irgendein Licht eingeschaltet. Keines der Systeme war aktiviert worden. Als er sich dem Achtern gelegenen Ende des Raumschiffes näherte, sah er Maraks Leiche auf der Einstiegsrampe liegen. Dann trat er in eine Pfütze einer klebrigen Flüssigkeit. Ein dicker, warmer Tropfen landete auf seiner Schulter und er sah auf. Kmchoks leblose Augen starrten ihn durch eine Ritze in den verbogenen Planken des Laufstegs an. Seine Kehle war durchgeschnitten worden. Gortok verstärkte den Griff auf sein Dektach. Er vertraute seinen Instinkten und schlich auf das Schiff zu. Das Ziel des Menschen war es sicherlich, die Kontrolle über das Schiff zu bekommen. Wenn er also noch nicht da war, würde er es bald sein. Vom anderen Ende des untersten Geschosses drang das leise Geräusch eines Kiesels, der über den steinigen Boden hüpfte. Gortok duckte sich und schlich leise unter das geparkte Raumschiff. Durch die fast vollkommene Dunkelheit unter dem Schiff geschützt, bemühte er sich, etwas in den Schatten außerhalb des Schiffes zu sehen. Nichts rührte sich. Er schlich vorwärts und schlüpfte zwischen die hinteren Landestreben, um zu verhindern, dass der Feind seinen Umriss in Bewegung sah. Stechender Schmerz jagte durch Gortoks linkes Fußgelenk. Ein weiterer brutaler Schnitt durchtrennte die Sehnen an seinem rechten Knie. Als die Spitze einer Klinge seinen unteren Rücken durchstach, gaben seine Beine nach. Während er fiel, drehte er sich und versuchte, sich zu wehren, aber er konnte nicht mehr tun, als um sich zu schlagen, während er sein Gleichgewicht verlor und zusammenbrach. Sein Dektach wurde abgeblockt und ein leichtes Funkeln blitzte auf einem von Menschenhand gemachten Messer auf, als es Gortoks rechtes Handgelenk durchschnitt. Dann schnappte es zurück und senkte sich in Gortoks Kehle. Es riss sich frei und zog eine Spur von Fleisch und Blut hinter sich her, während er auf seinem Rücken landete. Er war unfähig, sich zu bewegen oder zu atmen. Der Mensch trat das Stück Tach aus Gortoks Hand. Er stand über dem gefallenen Klingon und sah ihm bei seinem Todeskampf zu.
»Vielleicht wird der Mensch mein Leid mit einem Gnadenstoß beenden«,
hoffte Gortok. Sein Feind drehte sich um, ging davon und ließ ihn zum Sterben zurück. Quinn stand unter seinem Schiff und deaktivierte die Sprengfalle, die die Klingonen plump in der Impulsantriebsspirale der Rosinante installiert hatten. »Sie sind ja so vorhersehbar«, dachte er. Er warf den entschärften Sprengsatz beiseite. Er landete auf dem unebenen Boden neben dem Zielflugfunkfeuer, das er hinter einem Schott in der Frachtbucht des Schiffes gefunden hatte. Er schüttelte den Kopf. Amateure. Als er die Rampe zum Hauptbereich wieder hinaufging, war er erleichtert, von diesem Blutgestank wegzukommen, der die Luft in dem Gebäude durchdrang. In der stickigen Hitze dieses Spätsommerabends hatten die vier toten Klingonen, die schon zu Lebzeiten nicht besonders gut gerochen hatten, schnell zu stinken angefangen. Mit einem Knopfdruck schloss er die Rampe hinter sich. Er eilte nach vorne zum Cockpit, aktivierte das Schiff und überprüfte, ob alle Systeme einsatzfähig waren. Eins nach dem anderen, mahnte er sich. Er zog den Tricorder von seinem Gürtel und folgte den Schritten, die Bridie ihm gezeigt hatte, um seinen Speicherkern an den Schiffscomputer zu übertragen. Als ein zweifaches leises Piepen bestätigte, dass die Übertragung beendet war, begann er eine verschlüsselte Explosionsübertragung nach Venga zu senden, mit allen Messungen, die er an der Tempelruine in der Wüste gemacht hatte. Obwohl der Tricorder nur für kurze Zeit aktiviert gewesen war, hatte er eine gewaltige Menge an Daten aufgezeichnet. Während die Explosionsübertragung weiterlief, wärmte Quinn den Impulsantrieb des Schiffes auf und versiegelte seine Antimaterie-Treibstoffkapseln. »Die werde ich da, wo ich hingehe, nicht mehr brauchen«, entschied er. Ein grünes Licht blinkte auf seiner Befehlskonsole auf. Die Explosionsübertragung war abgeschlossen. »Dann wollen wir mal.« Er aktivierte das Antigravitationsmodul und die Steuerschubdüsen. Einen Moment lang schwankte die Rosinante unter ihm, während sie ihren vertikalen Start begann. Ihr Antrieb durchschnitt die Luft mit einem schrillen Heulen und die Schubdüsen wirbelten Staubwolken auf. Dann wurde der Aufstieg des Schiffes schnell und ausgeglichen. Der fleckig-graue Sternhüpfer durchbrach das marode Dach und verstreute dabei Balken, Schrott und Heu in alle Richtungen. Dann drehte er und raste nordwärts zum Tempel. Quinn steuerte das Schiff in einem Tiefflug über die Landschaft Golmiras. Während er über die Küste flog, stieß er seine Antimaterie-Kapseln aus, die auf dem Wasser landeten und im Ozean versanken. Dann war er wieder über Land und die spärliche Vegetation von Leukshire wurde von einem windigen Sandmeer abgelöst. Er würde den Tempel in wenigen Momenten erreichen. »Der beste Plan ist ein einfacher«, entschied Quinn. Er rief seine Trikordermessungen des klingonischen Lagers am Tempel auf und programmierte sein Schiff auf einen Kollisionskurs mit der Gruppe von Gebäuden, die Kasernen, Waffenlager und das Büro des Kommandanten beherbergten. Während er die Koordinaten eingab, errechnete er den genauen Punkt seines Fluges, an dem er das Schiff in seiner einzigen Rettungskapsel verlassen musste, um eine harte, aber ordentliche Landung auf dem Dach des Tempels hinzulegen. Dann löste er einen hörbaren Countdown aus und leitete ihn in die Kapsel weiter.
»Ausstoß in 20 Sekunden«,
erklärte die unbestimmt weibliche und äußerst mechanisch klingende Computerstimme. Er lief zum Cockpit, schnappte sich seinen Rucksack, der mit Notausrüstung und Sprengstoffen beladen war, und sprintete nach Achtern, während die Rosinante allein auf ihrem letzten Flug dahinglitt.
»Ausstoß in 10 Sekunden«,
die Luke der Rettungskapsel knarrte laut, als Quinn sie aufriss und hineinsprang. Sie war geräumiger als ein sehr großer Sarg, aber viel ungemütlicher. Er schlug die Luke zu und bereitete die Ausstoßsequenz vor.
»Ausstoß in 5 Sekunden!«
Eine Anzeigetafel mit kleinen Schaltlichtern flackerte schwach auf und wurde wieder dunkel.
»4!«
Quinn schlug mit seiner Faust dagegen und die Anzeige und ihre Lichter erwachten wieder zum Leben.
»3!«
Er legte seinen Daumen auf den Hauptausstoßschalter. Der Antrieb kreischte, während das Schiff seinen letzten Sinkflug begann.
»2!«
Er gedachte all der Male, die diese kaputte alte Rostlaube seine wertlose Haut gerettet hatte. Er kämpfte die Tränen zurück und sprach eine stumme Entschuldigung.
»Tut mir leid, altes Mädchen.«
»1. Ausstoß.«
Er betätigte den Schalter. Nichts geschah.
»Scheiße.«
Gerade als er das Schiff dafür verfluchen wollte, dass es ihn boshafterweise mit in den Tod nehmen wollte, schlingerte die Kapsel und stemmte seinen Magen in seine Kehle, während sie in den freien Fall ging. Durch ein winziges Fenster auf einer Seite der Kapsel sah Quinn das Dach des Tempels auf ihn zurasen. Er wappnete sich. Das würde wehtun. Das tat es. Die Kapsel schlug hart gegen das steinerne Dach. Quinn wurde im Inneren der Kapsel wie eine Stoffpuppe umhergeschleudert. Die Erschütterung des Aufpralls ließ nach und das Gefühl einer raschen Abwärtsbewegung kehrte zurück. Durch das schmale Fenster sah er, dass die Kapsel den flachen Bereich des Daches verfehlt hatte und nun an einem seiner abschüssigen Abschnitte hinunterrutschte.
»Das ist nicht gut«,
er zog am Hebel, der die Luke öffnete. Kleine Explosivladungen sprengten die Metalltür von der Kapsel ab, die weiter unberechenbar das Dach hinunterrollte. Quinn stieß sich mit der einen Hand in die Freiheit, mit der anderen hielt er den Gurt seines Rucksacks umklammert. Er sprang aus der Kapsel und rutschte neben ihr her auf einen sehr langen Fall zu. Auf dem rauen Stein gelang es ihm einfach nicht Halt zu bekommen. Seine Finger gruben sich in einen tiefen Riss zwischen zwei Steinplatten und er krallte sich mit aller Kraft, die ihm die Todesangst verlieh, daran fest. Er schaute nach unten und sah, wie die Kapsel über den Rand in die Nacht hineinfiel. Ein paar Sekunden später hörte er ihren Aufschlag. Auf der anderen Seite des Tempels raste die Rosinante in das Klingonenlager. Die riesige Explosion war gleißend hell und infernalisch laut. Teprin hielt ihren Phaser hoch und erklärte Pennington die Bedienelemente. »Der hier stellt das Energielevel ein«, sagte sie. »Der verändert den Fokus des Strahls, und das ist der Abzug.« Pennington nickte.
»Na ja, scheint ziemlich einfach zu sein.«
Sie schloss ihre Hand um die kompakte, kastenförmige Waffe und hielt sie von ihrem menschlichen Begleiter fort.
»Verändern Sie keine der Einstellungen«, sagte sie. »Sie ist momentan so justiert, dass sie einen schmalen Strahl auf schwerer Betäubung ausstößt. Halten Sie sich zurück, bis Sie sehen können, dass ein Klingone auf mich zielt. Ist das klar?«
»Absolut«, sagte er mit einem weiteren höflichen Nicken. Auch wenn Teprin so ihre Zweifel hatte, ob Pennington wirklich bereit war, mit einer potenziell tödlichen Waffe umzugehen, übergab sie ihm den Phaser.
»Ich werde versuchen, die schmalste freie Fläche zwischen hier und dem klingonischen Lager zu überqueren. Sie ziehen sich, sobald ich mich bewaffnet habe, zu unserem Treffpunkt zurück und werden keinesfalls den Feind angreifen. Ich werde den Tempel betreten und versuchen, das Artefakt zu konfiszieren. Dann treffen wir uns an den verabredeten Koordinaten.«
»Verstanden«, sagte Pennington. Während sie ihr schweres Wüstengewand auszog, sagte Teprin:
»Also gut, nehmen Sie Ihre Position auf der Düne ein.«
Pennington erklomm den Gipfel des Sandhügels und grub sich vorsichtig in den losen Sand ein, um eine Plattform für seine Arme zu schaffen und somit ruhig zielen zu können. Teprin gesellte sich zu ihm und bereitete sich darauf vor, hinunterzuspringen. Dann erfassten ihre Ohren das Geräusch des Impulsantriebs eines Raumschiffes, das in einen Sinkflug ging. Während sie ihren Kopf herumdrehte, um die Geräuschquelle zu finden, tat Pennington das Gleiche und sagte in einem angespannten Flüstern:
»Ich kenne diesen Antrieb. Das ist Quinns Schiff.«
Hinter dem Tempel erschien die Rosinante. Sie flog einen Bogen über die zerfallenen Steinruinen und stieß eine Rettungskapsel aus, kurz bevor sie einen Sturzflug auf das Klingonenlager begann. Die Kapsel fiel auf das Tempeldach und rutschte den steinernen Abhang hinunter, als ihre Luke aufgesprengt wurde. Kurz bevor die Kapsel über den Rand des Daches stürzte, fiel eine humanoide Gestalt heraus. Im Klingonenlager ertönte eine Alarmsirene, während der mancharanische Sternhüpfer mit der Nase voran in das Waffenlager raste. Teprin duckte sich hinter die Düne und zog Pennington mit sich. Die Nacht wurde von einem weißglühenden Blitz erhellt und eine gigantische Explosion erschütterte die sandigen Gipfel der Wüstenlandschaft so sehr, dass sie sich wie Wellen im Meer kräuselten. Sekunden später folgte eine Erschütterungswelle und versprengte Sand in alle Richtungen. Pennington und Teprin zogen die Gewänder über ihre Köpfe, während der künstliche Sandsturm sie in ein Tal zwischen zwei Dünen warf. Als der Lärm und das blendende Licht vorbei waren, zogen sie ihre Roben wieder herunter und sahen sich an. Teprin schüttelte mit unverändert ruhigem Gesichtsausdruck die Sandschicht ab, die sie bedeckte.
»Neuer Plan«, sagte sie. »Wir warten ab, um zu sehen, was Mr. Quinn vorhat.«
»Oh, das kann ich Ihnen sagen«, erwiderte Pennington, während er sich mit seinen Fingern den Sand aus den Haaren kämmte.
»Was es auch sein mag, ich kann Ihnen garantieren, dass es phänomenal bescheuert ist.«
Mit der Betäubungspistole in der Hand stürzte sich Quinn in eine Schießerei mit den Klingonen, die auf dem Dach des Tempels stationiert waren.
»Verdammt«,
dachte er,
Das ist doch phänomenal bescheuert!«
Alles, was für ihn sprach, war das Überraschungsmoment und die Tatsache, dass ein Großteil der klingonischen Garnison durch seinen Pseudo-Kamikaze-Angriff mit der Rosinante zerstört worden war. Der goldene Feuerball des Absturzes breitete sich in der Luft hinter ihm immer noch aus, während er das abschüssige Dach hinaufstolperte und das Feuer auf die verdatterten Soldaten eröffnete, die eine Brüstung in der Nähe bemannten. Bis die vier Klingonen begriffen hatten, dass auf sie geschossen wurde, hatte Quinn bereits drei von ihnen erledigt. Der vierte gab einen unbeholfenen Schuss auf Quinn ab, der sich drehte, um dem Mann ein so kleines Ziel wie möglich zu bieten. Quinn traf den Klingonen in die Brust und schickte ihn auf die aufgehäuften Körper seiner bewusstlosen Kameraden. Quinn erreichte die Spitze der Schräge, auf der er sich befand, und überblickte den Rest des Tempeldaches. Spitzen, Türme und Kuppeln umgaben ihn. Er suchte nach einem Weg ins Innere des Tempels und fand einen, ein keilförmiges Blockhaus mit einer schweren Steintür, das ein paar Meter weit entfernt auf einer flachen Dachterrasse unter ihm stand. Während er auf das Flachdach hinunterkletterte, regnete Disruptorfeuer von einer hohen Kuppel auf ihn herab. Eine weitere riesige Explosion am Boden verschlang den Tempel unter der Kuppel. Große Steinbrocken wurden in die Luft geschleudert, umgeben von einer Wolke aus pulverisierten Felsstücken. Ein lautes Knacken begleitete einen sich ausweitenden Riss am Grund der Kuppel. Diese begann abzusacken und wegzurutschen. Als Quinn auf das Flachdach sprang, sah er aus den Augenwinkeln klingonische Soldaten, die verzweifelt versuchten, sich von der Kuppel zu entfernen, während sie vom Tempel abriss und auseinanderbrach. Doch sie alle stürzten in einem Hagel aus zerbrochenen Steinen in ihren Tod. Immer größere Teile des Sandsteintempels brachen zusammen und rissen die Mitte des Flachdaches mit sich. Während Quinn sich bemühte, rückwärts wieder auf festen Boden zu kommen, breitete sich die Zerstörung der antiken Ruine immer mehr aus und endete, als sie das Dach des Tempels entzwei gerissen hatte. Das Flachdach war nun durch eine breite Kluft geteilt. Quinn hatte Staub in Nase und Mund. »So viel zu meinem Plan, die Tür zu erreichen«, dachte er. Durch den frisch aufgebrochenen Spalt hörte er klingonische Soldaten im Inneren des Tempels, die sich neu gruppierten und auf den Gegenschlag vorbereiteten. »Von hier aus komme ich da nicht runter«, begriff er. »Ich könnte zur nächsten Ebene springen, aber das ist zu weit unten. Dabei könnte ich mir die Beine brechen.« Dort, wo er sich befand, konnte er nicht bleiben. Auf dem Dach wäre er entweder ein leichtes Ziel, sobald sich die Klingonen neu organisiert hatten, oder er wäre abgeschnitten und nicht mehr in der Lage, Bridie zu helfen. »Was ich brauche, ist ein Sprungbrett.« Er hörte, wie sich unter ihm schnelle Schritte näherten. Hinter ihm ragte eine noch recht intakte Kuppel empor. Er zog einen Sprengsatz aus seinem Rucksack und überlegte, wo er ihn am besten deponieren sollte. »Ich muss ihn im Auge haben.« Er stopfte die Sprengladung in einen Winkel am Fuß der Kuppel, machte sie scharf und hechtete davon. Als eine Gruppe Klingonen eine Ebene tiefer auf der anderen Seite der Kluft auftauchte, drückte er den Fernzünder. Eine Explosion sprengte einen ansehnlichen Keil aus dem Fundament der Kuppel. Genau wie Quinn gehofft hatte, fiel sie exakt auf die Kluft zu. Darunter sprangen die Klingonen in Panik beiseite. »Jetzt kommt der lustige Teil«, dachte Quinn, während er aufsprang, auf die Kluft zurannte und hineinsprang. Die Kuppel stürzte in die Spalte und zertrümmerte beim Aufprall das Dach. Für den Bruchteil einer Sekunde verlangsamte sich der Turm, während er sich seinen Weg durch Hindernisse wie Böden und Wände drückte. Das war der Augenblick, in dem Quinn auf seiner zerbröckelnden Oberfläche landete. Während die Kuppel in mehrere Teile zerbrach, hechtete Quinn schnell von einem zum anderen. Selbst als sein Sprungbrett und der Boden darunter in die Tiefe stürzten, sprang er weiter und rollte auf den zusammenbrechenden Teilen des Bodens entlang. Er kam, seine Pistole bereits gezückt, auf der anderen Seite der Kluft zum Stehen. Vor ihm stand die Klingonentruppe und starrte ihn ungläubig an. Dann zielte der Anführer mit seinem Disruptor auf Quinn. Quinn war schneller und streckte den Mann nieder. Die übrigen Soldaten verteilten sich und erwiderten im Laufen das Feuer. Querschläger prallten von den Wänden ab und brachen Trümmerstücke heraus. Quinn stürmte voran, fluchte dabei wie ein Berserker und gab die fünf besten Schüsse seines Lebens ab. Ein Sturm aus Licht und Hitze raste an ihm vorbei und der Boden zu seinen Füßen brach auf. Währenddessen streckte er jeden der Männer, die auf ihn schossen, mit einem einzigen Schuss nieder. Innerhalb von Sekunden war er der letzte noch stehende Mann in dem rauchgeschwängerten Gang. Während er sein Werk betrachtete, erlaubte er sich ein kleines, selbstgefälliges Lächeln.
»Gar nicht so schlecht, alter Mann«, gratulierte er sich selbst. »Diese dilettantische Rettungsaktion könnte vielleicht sogar klappen.«
Er spürte einen Anflug von Selbstvertrauen, während er eine Wendeltreppe zu den unteren Bereichen des Tempels hinunterstieg. Dann spürte er einen Schlag auf seinen Kopf.
»So viel zu Plan A«,
dachte er, bevor er wie ein Stein in die schwarze See des Vergessens sank.